Wir hören auf unseren heutigen Predigttext im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 11 bis 15. Wegen des Zusammenhangs lese ich ab Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Das sind deine Worte. Wir bitten dich, dass du sie uns nun lebendig machst, dass du sie in unsere Herzen schreibst, dass sie Frucht bringen in unserem Leben, dass sie Wirklichkeit werden, wozu du sie gesandt hast. Amen. In diesem Abschnitt unserer Predigtreihe über den 1. Johannesbrief geht es um verschiedene Kennzeichen der Gemeinde Jesu. In diesen Versen um die Liebe. Um den Text zu verstehen, ist es gut, wenn wir nochmal einen Blick auf den Kontext werfen. Der Apostel Johannes ist Ältester in Ephesus. Er schreibt an die damaligen Gemeinden. Das junge Christentum war damals schon sehr gefährdet durch Irrlehren, die sich mit der Gemeinde vermischen wollten. Zwar war das die sogenannte Gnosis, die damals aufkam im ersten Jahrhundert nach Christus und in die Gemeinde Jesu eindrang. Es handelte sich da nicht um ein geschlossenes Lehrgebäude, sondern da gab es viele verschiedene Strömungen und Ideen. Und es entstand ein ausuferndes System von irrigen Ideen. Also man könnte sagen, es war so eine Art New Age-Vorläufer. Und es drang damals mit Macht in die Gemeinde Jesu ein. Und in einer ähnlichen Situation sind wir auch heute. Diese Ideen dringen auch heute wieder ein in die Gemeinde. Und das Wesen dieser Verführung bestand darin, dass nicht nur zentrale Bekenntnisse geleugnet wurden, also die Gottessohnschaft Jesu und seine Menschwerdung. Man hat ganz fromme Begriffe benutzt. Man hat geredet von Gott und Jesus und dem Heiligen Geist und was ganz anderes damit gemeint. Und die Gefahr war, dass die Gemeinde schleichend unterwandert wurde und sich mit diesen Irrlehren vermischt und verfälscht hat, wie mit dem Sauerteig. Es sollte ein verfälschtes Christentum entstehen, in dem Wahrheit und Lüge miteinander vermischt ist. Und das ist die hinterhältigste, am schwersten zu durchschauende Taktik des Satans. Und deshalb wurde der erste Johannesbrief geschrieben, um uns die Fähigkeit zu vermitteln, zwischen einem echten und einem gefälschten Christentum zu unterscheiden. Und diese Fähigkeit braucht jedes Kind Gottes, nicht nur Prediger und Pastoren und Kirchenälteste, sondern es betrifft jeden von uns. Und so beginnt dieses Kapitel mit der Aufforderung, prüft die Geister. Und das bedeutet, wir sollen unterscheiden, in welchem Geist redet jemand. Redet er im Heiligen Geist oder im Geist des Antichristen? Es geht auch nicht darum, sagt er ein richtiges Glaubensbekenntnis auf, sondern was für ein Christus verkündigt er? Verkündigt er den Christus, den die Bibel bezeugt, oder einen anderen, einen veränderten Christus, einen falschen Christus? Und so stellt Johannes in seinem Brief immer wieder zwei Alternativen einander gegenüber. Ein Entweder oder. Licht, Finsternis, Wahrheit, Lüge, Gott, Welt, Christus, Antichrist, Kinder Gottes, Kinder des Teufels. Es gibt nur eine reine Wahrheit. Und keine Vermischung. Es gibt nichts dazwischen. Alles andere ist Lüge der Finsternis. Und im folgenden Text stellt er dann verschiedene Merkmale vor, wie wir ein echtes und ein unechtes, gefälschtes Christentum unterscheiden können. Wie und woran wir das Echte und das Falsche erkennen können. Ja, man sieht es an diesen Formulierungen. Hieran erkennen wir. Aber es geht hier nicht nur um Lehraussagen, die wir prüfen sollen, sondern auch unsere gelebte Praxis. Und hier sind wir bei unserem Text. Ein ganz zentraler Punkt in unserer Praxis, das ist die Liebe. Sie ist das Echtheitskriterium für ein echtes Christentum. Die Liebe ist ein zentrales Bedürfnis aller Menschen. Jeder Mensch braucht Liebe. Jeder Mensch möchte angenommen sein. Jeder Mensch braucht Anerkennung, Bestätigung. Jeder Mensch möchte wertgeschätzt und gebraucht werden. Die Liebe ist im wahrsten Sinn lebensnotwendig für uns, für ein gesundes Seelenleben. Und auch die Verführer reden daher auch immer wieder von Liebe und adressieren damit dieses zentrale Bedürfnis. Zunächst müssen wir verstehen, was ist das Wesen der echten Liebe Gottes? Und da heißt es in Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es auch schuldig, einander zu lieben. Das heißt, Gott hat uns so geliebt. Warum steht die Liebe Gottes in der Vergangenheit? Gilt das nicht mehr für die Gegenwart? Mir ist aufgefallen, dass die Liebe Gottes in der Bibel oft im Imperfekt steht. Warum ist das so? Die Antwort steht im Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ja, es gibt noch viele weitere Stellen in der Bibel, die von Gottes Liebe in dieser Form reden. Die bekannteste ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das zeigt uns das Wesen der Liebe Gottes. Sie ist nicht irgendein Gefühl, sondern es ist eine Tat. Gott hat seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden in die Welt gesandt. Gottes Liebestat. Warum musste Gott es tun? Wir, der Sünder, könnten sonst keine Gemeinschaft mit dem heiligen, liebenden Gott haben. Denn die Sünde ist ja das Problem, was uns von dem liebenden Gott trennt. Und diese Liebestat Gottes stellt die Gemeinschaft mit uns wieder her. Und zwar in und durch seinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, durch den Glauben an ihn. Und das tut er, indem der heilige, ungerechte Gott unsere Sünden an seinem sündlosen Sohn Jesus Christus gerichtet hat am Kreuz. Ja, was sind nun die Kennzeichen dieser Liebe Gottes? Gott gibt für uns sein Liebstes her, seinen Sohn. Er gibt ihn dahin, in den schrecklichen Kreuzestod. Er hat ihn bedingungslos gegeben, ohne irgendwas von uns dafür zu erwarten, ohne Gegenleistung. Menschen lieben ja manchmal bedingt, erwarten ja, dass sie wieder geliebt werden, aber Gott gibt ihn bedingungslos. Er gibt ihn her für solche, die eigentlich gar nicht liebenswert sind, die es überhaupt nicht verdient haben, ja, die sogar Feinde Gottes sind. Und Gott gibt sich selbst ganz in seinem geliebten Sohn und mit ihm die ganze Fülle seines göttlichen Segens. In Jesus ist uns alles geschenkt, was Gott an Segen zu bieten hat. Kann es irgendwas Größeres geben? Kann es eine größere Liebe geben als diese Liebe Gottes? Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht noch alles schenken? In unserem Herrn Jesus ist uns das Höchstmaß göttlichen Segens geschenkt. Und wie erhalten wir jetzt den Zugang zu dieser Gottesliebe? Die Schrift sagt es uns nur durch den Glauben. Johannes 3, Vers 16. Wer an ihn glaubt. So, und das heißt nicht, dass man ein christliches Glaubensbekenntnis für wahr hält oder nachspricht, sondern indem man sich als verlorenen Sünder erkannt hat, der den Tod und die Hölle verdient hat. Und Jesus in seinen stellvertretenden Tod am Kreuz für sich angenommen hat, ihm ganz vertraut, dass sein Opfer errettet und nicht mein eigenes Gutsein, meine eigenen guten Werke. Und das ist der rettende Glaube. Nur dieser Glaube rettet. Und das nennen wir Bekehrung. Hast du das im Herzen ergriffen? Hast du diese Heilsgewissheit, dass Gott dich angenommen hat als sein Kind in Jesus Christus? Wenn nicht, dann mach heute noch Frieden mit Gott. Nun kommt der zweite Teil im Vers 11. Weil Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Gott erhebt hier einen gewaltigen Anspruch. Wir sollen einander lieben. Und zwar steht hier das gleiche Wort, wie das auch für die Liebe Gottes gebraucht wird, Agapao. Da geht es nicht nur ein bisschen menschliche Liebe, so wie wir es im Zwischenmenschlichen kennen. Er sagt sogar ganz hart, wir sind schuldig, den anderen zu lieben. Also es ist keine Option, sondern wir schulden dem anderen Liebe, weil Gott uns in Jesus so geliebt hat. Es ist ein absolutes Muss. Und da fragen wir uns, wie soll das denn gehen? Also ich kann von mir nur sagen, ich habe von mir aus keine Liebe. Ja, ich bin von Natur aus egoistisch und lieblos. Ich kann aus mir selbst heraus keine Liebe produzieren. Ja, ich merke das auch in der Ehe immer wieder. Und Gott weiß das. Gott ist Realist. Er kennt unsere Natur. Und deshalb muss er selber die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir lieben können. Und er hat es getan. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt also, Jesus selbst nimmt durch den Heiligen Geist Wohnung im Gläubigen. Gott hat seine Liebe in uns ausgegossen, und zwar in der Person Jesu, der jetzt in unserem Herzen wohnt, sonst wären wir in der Tat nicht liebesfähig. Gott selber tut das in uns, was er von uns verlangt. Ist das nicht wunderbar? Also das Gebot, den anderen zu lieben, ist ein Gebot Gottes und ein Zuspruch Gottes zugleich. Dass er uns geliebt hat, dass wir uns in der gleichen Weise lieben. Das Wesen dieser Liebe wird uns ja im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, noch näher dargestellt. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht weiter darauf eingehen, aber lest euch mal durch. Und da sehen wir, das ist keine menschliche Liebe. Also wir sind nicht in der Lage dazu. Aber die Erlösungstat Jesu als die Liebestat Gottes ist die einzig mögliche Basis für diese glückliche Liebe untereinander. Wie sieht jetzt also die Liebe untereinander praktisch aus? Wir haben es in der Schriftlesung gehört, im 1. Johannesbrief, im 3. Kapitel, Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Unsere Liebe zueinander muss sich ebenso in Taten beweisen wie Gottes Liebestat. Und leider ist doch die Lieblosigkeit bei Christen oft unser größtes Defizit. Und deshalb wiederholt Johannes diese Aufforderung ständig in seinem Brief. Weil wir das nötig haben, weil wir immer wieder daran erinnert werden müssen. Wie oft und wie leichtfertig sündigen wir oft gegen die Liebe untereinander. Gerade auch in der Gemeinde. Und leider ist Lieblosigkeit von Christen oft ein Hindernis für die Bekehrung von Menschen, weil sie von Christen enttäuscht wurden. Manchmal sind es auch nur Ausreden, aber wir müssen das ernst nehmen. Und wie soll man nun die göttliche Liebe untereinander umsetzen? Als erstes können wir nur unseren Mangel, unser Versagen vor Jesus bekennen. Und ihn dann bitten, Herr, bitte, liebe du diesen Menschen durch mich. Und der Herr tut es. Wie erhalten wir jetzt einen Zugang zu dieser göttlichen Liebe? Und wie kann sie Wirklichkeit werden in unserem Leben? Vers 12 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Warum dieser Einwurf hier an dieser Stelle? Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Wir müssen das sehen vor dem Hintergrund der Verführung. Die Verführer sagen, ja, es reicht ja nicht, Gottes Liebe zu wissen. Du musst es ja auch irgendwie fühlen und spüren und erfahren. Und man will dann Erfahrungen haben mit Gott und möglichst schon den Himmel auf Erden schauen. Ja, das ist im Grunde die zentrale Idee der Mystik, die man in allen Religionen findet. Man sucht selber einen Zugang zu Gott über irgendwelche Meditationstechniken, dass man seinen Geist passiv macht und dann versucht, Kontakt zum Jenseits aufzunehmen und dann sich irgendwie mit Gott zu vereinigen. Und das kommt auch heute immer wieder in christlichem Gewand zu uns heran, dass man meint, man muss einen solchen menschlich-fleischlichen Zugang suchen zu Gottes Liebe. Aber es ist leider ein Irrweg. Der ganze Mystizismus ist ein Weg der Selbsterlösung von unten nach oben. Aber Gott hat uns erlöst in Christus. Er ist zu uns gekommen durch seinen geliebten Sohn. Und deshalb sagt Johannes hier, Gott ist nicht mit Sinnen zu erfahren. Wir können ihn nicht sehen. Wir können ihn nicht fühlen oder spüren. 1. Timotheus 6, Vers 16 sagt Paulus, Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Aber die Schrift sagt uns, Gottes Liebe ist eine Tatsache, die nur durch den Glauben zu erfassen ist. Und zwar den Glauben an die Tatsachen, dass Gott, die Gott selbst in seinem Wort bezeugt und offenbart hat. Nun mögen wir sagen, ja, aber ich fühle nichts. Das kann durchaus sein. Aber das Wort ermutigt uns, bleib immer beim Glauben, das, was Gott getan hat. Glaube es, ergreife die Liebe Gottes, danke täglich dafür und ruhe darin. Und dann wird sich das auch auf die Gefühle auswirken. Dann werden auch die Gefühle gesund. Bitte zweifle nie an der Liebe Gottes, egal was auch geschieht. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, also Gefühl ist nicht unwichtig, es ist Teil unseres Menschseins. Gott hat es uns gegeben. Unsere Gefühle sollen den Glauben bestätigen. Es soll so sein, ja. Aber sie sind nicht der Weg, um Gottes Liebe zu ergreifen. Sie sind kein Heilsweg an sich. Es ist immer der Glaube. Woran erkennen wir nun, dass wir Gläubige Anteil an Gottes Liebe haben? Wir erkennen es an den Auswirkungen, Vers 12, wenn wir einander lieben. Die Liebe Gottes muss praktisch werden. Weil wir geliebt sind, sollen wir den anderen lieben. Ja, Liebe ist nicht Theorie, sie muss gelebt werden. Und das ist die vollkommen gewordene Liebe Gottes, die sich dann dem anderen zuwendet. Die Gottesliebe und die Bruderliebe gehören zusammen, sie sind untrennbar. Manchmal sagen Leute, ja, ich liebe ja Gott, aber mit den Christen, da habe ich so meine Probleme. 1. Johannes 3, Vers 10 steht, wer den Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Ja, ganz, ganz hart. Es ist nicht voneinander zu trennen. Und worum geht es hier? Auch im dritten Kapitel haben wir das gehört in der Schriftlesung. Es geht auch wieder um Liebestaten. Da werden zwei Dinge sehr konkret genannt. Einmal das Teilen von irdischen Gütern, um Nöte zu lindern. Da geht es also an den Geldbeutel unter Umständen. Und das Zweite, dass wir für den anderen unser Leben hingeben. Und da sind wir vielleicht erleichtert und denken, gut, dass uns das hierzulande nicht betrifft. Aber, ihr Lieben, ich denke, es geht hier nicht nur darum, für den anderen zu sterben, sondern für den anderen zu leben. Das heißt, mich ihm zuzuwenden, Anteil zu nehmen an seinem Leben, Anteil zu geben an meinem Leben, Zeit für ihn zu haben. Ja, und da sind wir doch schon bei unserem größten Problem. Die Zeit ist oft das größte Opfer, was wir bringen. Und da stöhnt der gestresste Zivilisationsmensch und sagt, wann soll ich das alles noch in meinem Terminkalender unterbringen? Aber Aber ich denke, wir müssen einfach die Prioritäten richtig setzen in unserem Leben. Das, was uns wichtig ist, dafür haben wir in der Regel auch Zeit. Wie Jesus sich mir zugewandt hat aus Gnade und Erbarmen, so sollen wir uns auch dem anderen zuwenden. Und das ist dann die bleibende, dauerhafte Liebe Gottes, die sich dann verwirklicht in unserem Leben. Es geht hier nicht um einzelne religiöse Erlebnisse, sondern um einen Lebensstil. Und diese Liebe zu Gott und untereinander ist ein sicheres Erkennungszeichen der wahren Kinder Gottes. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir sind jetzt 2 Wochen in Israel gewesen und da haben wir auch einen Jesus-gläubigen, wiedergeborenen Juden getroffen, der selbst Missionsarbeit in Israel betreibt. Der hat uns von seiner Arbeit erzählt. Er betreibt also Mission unter Juden. Und er sagt, es hat überhaupt keinen Sinn, da zu predigen. Die Leute wollen das nicht hören, wenn man ihnen erzählt, ja, du glaubst falsch und du musst dich erst bekehren und so weiter. Und sagen sie, was willst du? Sondern der Weg zu ihnen ist die Liebe. Ja, sie helfen bedürftigen Menschen, ihre materiellen Nöte zu lindern. Wir haben da verschiedene Verteilzentren. Und dann erkennen sie an den Taten, dass man sie liebt. Und dann fangen sie an zu fragen, warum machst du das und warum seid ihr so? Und sie sagen, ja, so wie ihr, so wollen wir auch sein. Und dann öffnen sie ihr Herz für Jesus. Dann kann man ihnen was sagen. Also die Liebe ist der Weg zum Herz der Menschen. Und ganz besonders bei den Juden. Aber es funktioniert sicherlich auch hierzulande in Deutschland. Ein weiteres Kennzeichen der Gläubigen wird uns in unserem Text genannt, in Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Woran erkenne ich selber, dass Gott mich angenommen hat? Woran erkenne ich, dass ich in Gott bleibe und dass ich Gott in mir, in meinem Herzen habe? Es ist auch hier nicht wieder das subjektive Gefühl oder nur ein theoretisches Wissen im Kopf, sondern wiederum eine Tatsache. Er hat seinen Geist gegeben in mein Herz. Und das ist Gott in mir, das ist Jesus in mir durch den Heiligen Geist. Und damit grenzen wir uns auch gegen die ganzen gnostischen Ideen ab. In der Gnosis wollte man höhere Erkenntnisse gewinnen, um darüber selber göttlich zu werden, als Weg der Vergöttlichung des Eigentlichs. Aber wie ist das mit Gottes Geist? Man sieht ihn nicht, man spürt ihn nicht, aber er wirkt. Er wirkt in uns, aber man merkt die Auswirkungen nach außen hin. Was ist die erste Geisteswirkung im Leben eines Gläubigen nach der Bekehrung? Das ist die Heilsgewissheit. Das steht in Römer 8, Vers 15 und 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also das Wort sagt, wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, ja, durch den Glauben, bei der Bekehrung. Und das bedeutet, wir haben die absolute Gewissheit, dass Gott uns als sein Kind angenommen hat. Gott hat mich angenommen und er ist jetzt mein Vater. Diese Gewissheit schenkt der Heilige Geist unmittelbar bei der Bekehrung. Ja, und dann kommt die Freude auf. Ja, das ist dann die Wirkung dieser Heilsgewissheit. Hast du diese Heilsgewissheit? Wenn nicht, dann dann geh bitte nicht von hier weg, bevor du sie nicht hast, dass du ein Kind Gottes bist und Gott dein Vater und Jesus dein Herr. Und diese Glaubensgewissheit, die beruht auf zwei Dingen. Einmal auf dem Zeugnis des Wortes Gottes, was uns hier gegeben ist in der Schrift, und dem Zeugnis des Heiligen Geistes in uns. Und sie sagt uns, ich bin in Jesus, Jesus in mir. Und das ist eine wunderbare Tatsache. Die können wir nur im Glauben ergreifen. Dafür danken und täglich darin leben. Und dieses Heil, das bezeugen wir jetzt nach außen. Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Die Auswirkung der Gotteskindschaft ist unser lebendiges Zeugnis nach außen. Hier ist das Evangelium in einem Satz zusammengefasst. Der Vater hat den Sohn gesandt als den Retter der Welt. Und das steckt in diesem Satz alles drin. Der einzige Weg zum lebendigen Gott ist Jesus, der Sohn Gottes. Gott wurde in Jesus Mensch, um uns zu erretten, um diesen Zugang zu ermöglichen zum lebendigen Gott. Gott selber hat in Jesus den Preis dafür bezahlt, um uns zu erretten, dass wir in die Gemeinschaft mit dem lebenden Gott kommen. Jesus hat diesen Preis am Kreuz bezahlt. Er ist gestorben an unserer Stelle, den Tod, den wir verdient haben. Und wir haben es gesehen, schreibt Johannes hier. Mit wir meint er sich und die Apostel. Wir, die Apostel, wir haben das noch mit unseren Augen gesehen. Wir sind Augenzeugen davon. Ihr könnt es uns glauben. Die Apostel leben heute nicht mehr, aber wir haben ihr Zeugnis in Form der Heiligen Schrift. Und dass wir eine Bibel haben, das ist für mich eines der größten Wunder. Ja, dass dieses Buch diese lange Zeit so überlebt hat, so unverfälscht, und dass wir es heute haben. Das ist ein absolut zuverlässiges Zeugnis. In jeder Religion, auch in jeder christlichen Religion, will der Mensch Gott werden durch eigene Anstrengung. Und beim Evangelium ist es genau umgekehrt. Gott wurde Mensch in seinem Sohn, in Jesus Christus. Und damit können wir alle eigenen frommen Bemühungen aufgeben, zu Gott zu gelangen. Das bringt nichts. Wir nehmen dankbar im Glauben an, was uns in Jesus Christus alles geschenkt ist. Er hat uns Vergebung der Sünden geschenkt. Er gibt uns ein sinnvolles, erfülltes Leben im Heiligen Geist, in der Gegenwart des liebenden Gottes. Und er gibt uns ewiges Leben über den Tod hinaus. Dieses Heil, das haben wir empfangen von Gott. Und das bezeugen wir. Und das bedeutet, der Vater hat den Sohn gesandt als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das ist das zentrale Bekenntnis eines Wiedergeborenen. Jesus ist der Sohn Gottes. Was bedeutet dieses Bekenntnis? Es ist das Zeugnis von Jesus, dass der Vater den Sohn als Retter gesandt hat. Das heißt, Jesus, der Sohn Gottes. Das bezeugen wir im apostolischen Glaubensbekenntnis. Alle Kirchen und Freikirchen berufen sich darauf, ja sogar die Sekten berufen sich darauf. Sie beteuern alle, dass sie daran glauben. Aber bleiben sie dadurch in Gott und bleibt Gott dadurch in ihnen? Die Frage ist doch, was glauben wir wirklich? Wie sieht die geistliche Realität aus? Eine rein intellektuelle Zustimmung zu einem an sich richtigen Glaubensbekenntnis, das Nachsprechen von biblischen Wahrheiten, das reicht nicht, das rettet nicht. Das ist kein Zeugnis für ein echtes Christentum. Das entscheidende Echtheitskriterium ist, er bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und das geschieht nicht durch das Bekenntnis. Ja, das Glaubensbekenntnis, das ist eine Folge davon, dieser geistlichen Wirklichkeit, dass Gott durch Jesus in mir ist. Und das Bekenntnis allein genügt nicht, es ist eine Bekehrung nötig. Die Frage ist, lebt Jesus in deinem Herzen? Kannst du darauf mit einem klaren Ja antworten? Du sagst, ja, ich weiß nicht genau, ja, manchmal und dann wieder nicht und weiß nicht genau. Kannst du das mit Ja beantworten? Hast du Jesus und hat er dich? Und dann ist dieses Bekenntnis Jesus, der Sohn Gottes, Wirklichkeit geworden. Es bedeutet nichts anderes als die Hingabe deiner eigenen Person an deinen Herrn Jesus Christus. Es gibt keine engere Gottesbeziehung für einen Menschen als die, die damit zum Ausdruck gebracht wird. Ich in Gott und Gott in mir. Man kann sich das bildlich eigentlich kaum vorstellen. Aber es ist eine vollkommene Einheit. Eine vollkommene Liebesgemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. In Jesus. Ist Jesus der Sohn Gottes für dich? Dann ist die wahre Liebe Gottes für dich Wirklichkeit geworden. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine große Liebe, dass du dich selbst gegeben hast. Du hast dich selbst hingegeben für uns, dass wir leben. Herr, schenke, dass wir das noch mehr erfassen, dass wir es leben. In der Beziehung zu dir, in der Beziehung zueinander, dass deine Liebe vollkommene Wirklichkeit wird untereinander, dass deine Liebe vollkommen wird, so wie wir es gehört haben. Danke, dass du es schenkst durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Amen.